NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
Im Juli 1948 wird der Begriff BIT erstmals schriftlich erwähnt.
Ja, hier Gottfried Wilhelm Leibniz. Ah, du bist es, Mutter. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja, ja. Nein.
An dieser Stelle durchzuckte den großen Philosophen und Mathematiker des 17. Jahrhunderts eine tiefe Erkenntnis. Er hatte gerade die binäre Kommunikation erfunden. Statt Ja müsste er nur eins und statt Nein eine Null setzen. Die beiden Werte des binären Zahlensystems. Ein Bit, würden wir heute sagen.
Alles reine Fantasie? Zum Teil. Telefone gab es natürlich erst über 150 Jahre später, aber das binäre Zahlensystem hatte der Universalgelehrte tatsächlich um 1700 beschrieben. Und das vielleicht aus einem ganz bestimmten Grund, vermutet Jochen Viehoff, Kurator am Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Leibniz hatte nämlich eine mechanische Rechenmaschine erfunden für unser normales Dezimalsystem. Nur funktionierte das Wunderding nie richtig.
Und ich könnte mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass Leibniz darüber nachgedacht haben könnte, diese Maschine einfacher zu designen. Und ein einfacher Weg ist natürlich, wenn ich ins Binärsystem gehe. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Leibniz das als einen Ansatz gesehen hat, dass er mit Binärzahlen seine Maschinen zuverlässiger bauen könnte.
Aber dazu kam Leibniz nicht. Und den Begriff Bit für eine binäre Stelle prägte er auch nicht. Erst im Zweiten Weltkrieg legte ein amerikanischer Mathematiker und Elektroingenieur mit Bits das Fundament für unser Informationszeitalter, für die globale Machtergreifung der digitalen, der binären Information. Auftritt Claude Elwood Shannon.
Zeit, die 1950er. Ort, das berühmte Bell Telephone Laboratory, das Forschungszentrum der weltweit größten Telefongesellschaft. Dort bestaunen verblüffte Forscher gerade eine zirkusreife Szene. Ein schlanker Mann, Ende 30, in Anzug und Krawatte, schwebt auf einem Einrad an ihren Büros vorbei. Einer seiner Kollegen, die 1977 interviewt wurden,
eines Tages brachte er sein Einrad mit ins Labor. Er wollte den Leuten zeigen, wie es geht. Er fuhr den ganzen Flur entlang und wieder zurück. Überall stürzten die Leute aus ihren Büros und fragten, was macht der Typ da?
Der Typ, Claude Shannon, demonstriert seine Spezialität.
Ihn interessierten Steuerungssysteme jeder Art. Ihn interessierte alles, was mit Stabilität, Balance zu tun hatte.
Gleichgewicht, Balance, Kontrolle, Steuerung.
Auch das Leben erschien Shannon wie ein Balanceakt, den er spielerisch als Jongleur und Einradfahrer oder seriös im Beruf beherrschte. Da balancierte er virtuos zwischen theoretischer Mathematik und praktischer Elektrotechnik.
Also ich denke, was ihn Zeit seines Lebens geprägt hat, das war diese gesunde Mischung aus Theorie und Praxis. Er hatte ja sowohl Mathematik studiert als auch Elektroingenieurswesen. Und dass man sich natürlich einerseits mit rein theoretisch-mathematischen Fragestellungen auseinandersetzt, aber das dann in Beziehung setzt zu einer realen Welt, das hat ihn immer interessiert.
Im Zweiten Weltkrieg und dann im Kalten Krieg waren Leute wie Shannon Gold wert. So führt seine Steuerungstheorie für Luftabwehrraketen sofort zu einem neuen Waffensystem. Den Konkurrenztheorien fehlt diese Praxisnähe, auch wenn sie allgemeiner und eleganter sind.
Reden darf Shannon natürlich nicht über diese Arbeit fürs Pentagon. Also spricht der Bastler durch die Blume in seinen spielerischen Maschinen. Die bekannteste stellte Shannon selbst vor. Seine elektromechanische Maus Theseus, benannt nach dem griechischen Sagenhelden, der am roten Ariadnefaden aus dem Labyrinth des Minotaurus herausfand.
Hello, I'm Claude Shannon, a mathematician here at the Bell Telephone Laboratory.
Ich bin Claude Shannon, Mathematiker an den Bell-Forschungslabors. Und dies hier ist Theseus. Theseus ist eine elektrisch gesteuerte Maus. Mit anderen Worten, Sie kann aus Erfahrungen lernen.
Und zwar über Versuch und Irrtum. Einmal gelernt, findet der elektronische Theseus von jedem Punkt des Labyrinths direkt zum Ausgang. Denn Shannon gab Theseus einen Gedächtnisspeicher mit aus Telefonrelais, also elektrisch betätigten Stromschaltern, die entweder auf Ein- oder Ausstehen.
Natürlich war das ein Demonstrationsobjekt, das man zeigen wollte. Ich kann so komplexe Vorgänge wie das Erinnern eines Weges mit Telefonrelais realisieren. Das war zu dieser Zeit noch überhaupt nicht so in den Köpfen drin.
Shannons Blechmaus zeigt der Öffentlichkeit zum einen die Technik der Gegenwart, wie nämlich ein Anruf automatisch durch das Labyrinth des riesigen, weltweiten Telefonnetzes zum Empfänger geleitet wird, so wie heute Daten ihren Weg durchs labyrinthische Internet finden. Zugleich aber zeigt Theseus einen Zipfel der Zukunft: autonome Techniksysteme.
Die Idee für Theseus entsprang einem Geniestreich des erst 21-jährigen Shannon, seiner Masterarbeit, in der er beschrieben hatte, wie man unter anderem solche Telefonrelais ganz allgemein für logische Schaltungen und zum Rechnen einsetzen kann. Robert McEleese vom California Institute of Technology.
Er entwickelte die digitale Logik. Was hat Logik mit digital zu tun? Logik heißt, aus Voraussetzungen die richtigen Schlüsse ziehen. Das gehört zur Philosophie. Shannon zeigte, mit einfachen logischen Operationen konnte man elektronische Schaltkreise bauen, fundamental für die Erfindung des Computers. Man sagt, es sei die einflussreichste Masterarbeit aller Zeiten.
Mit ihr stellt sich Shannon neben den anderen praktischen Logikheroen der Zeit, den Engländer Alan Turing, der mit seinen mathematischen Ideen den Code der deutschen U-Boot-Flotte knackte, entscheidend für den alliierten Sieg im Atlantik. Beide Mathematiker verbindet eine Vision, die denkende Maschine. Doch wer kennt Shannon?
Kein Mensch kennt Shannon, also in Deutschland. Die Situation ist drüben in den USA auch nicht viel besser.
1916, mitten im Ersten Weltkrieg geboren, begeistert er sich schon als Junge für Mathematik und Technik und studiert beides. Als Forschungsassistent bedient er einen riesigen mechanischen Rechner.
Der hatte eine sehr komplexe Relaissteuerung, die dauernd ausfiel und repariert werden musste.
Der Diplomant sinnt auf Abhilfe und entwickelt aus dem Stand seine geniale digitale Schaltungstheorie. Aber auch die Berechnungen, die Shannons Riesenbaby durchführt, werden wegweisend für sein Leben. Es geht um Waffentechnik, um Geschossbahnen für Geschütze. Eine Sache nationaler Sicherheit, denn Nazi-Deutschland sucht den Krieg und überfällt im September 1939 Polen.
Shannon arbeitet da gerade an einer eher trockenen Doktorarbeit und heiratet. Die Balance zwischen der lebenslustigen jungen Frau und dem schüchternen Eigenbrötler und Bastler stimmt allerdings überhaupt nicht.
Sie verließ ihn und er wurde beinahe verrückt. Er sagte, ich werde nie wieder denken. Ich kann an keinem Problem mehr arbeiten.
Doch gerade die Arbeit holt ihn wieder ins Gleichgewicht. Geheime Kriegsarbeit im Bell Laboratory. Ende 1941 sind die USA im Krieg mit Japan und Deutschland. England droht unter Hitlers Luftangriffen unterzugehen. Shannons Ideen sollen den Deutschen Paroli bieten. Denn die konnten mit den gerade entwickelten Radarsystemen bereits erfolgreich ihre Flugabwehrgeschütze steuern. Shannon 1977 in einem Interview über seine Aufgaben:
Diese Flugabwehrsysteme waren extrem wichtig. Ich glaube, ohne sie wäre England komplett zerstört worden. Und eine meiner Aufgaben betraf eben solche Feuerleitsysteme, also Radargeräte, mit denen man ein Flugzeug erfasst und verfolgt, um aus den Daten zu berechnen, wohin man zielen muss. Und das hat mit Kommunikationstheorie zu tun.
Denn das Radar kommuniziert mit dem Feindobjekt, liefert Informationen zur Flugbahn, die in Echtzeit ausgewertet und in Zielkoordinaten für den Abschuss umgerechnet werden. Deshalb durfte Shannon seine militärisch extrem wichtige Kommunikationstheorie erst im Juli 1948 publizieren, obwohl er sie schon Anfang der 40er als Geheimsache entwickelt hatte. Es ist sein Meisterstück. Die Basis unseres Informationszeitalters.
Das fundamentale Problem der Kommunikation ist, an einem Ort entweder exakt oder näherungsweise eine Nachricht zu reproduzieren, die an einem anderen Ort ausgewählt wurde.
Einfach und klar. Doch dann ergänzt der Mann mit dem schmalen Gesicht und dem leise ironischen Lächeln lakonisch:
Häufig haben Nachrichten eine Bedeutung. Solche Aspekte sind für die technische Aufgabenstellung irrelevant.
Damit verwandelt er den vagen Begriff Information in eine messbare Größe, in Bits, seine Maßeinheit der Information.
Binary Digits, Binärzahlen oder kürzer Bits. Ein Begriff, der von J.W. Tukey vorgeschlagen wurde. Tukey erfand gerne Namen. Und Bit gefiel mir.
Doch bei Tukey waren Bits binäre Speicherplätze, so wie man die Speicherkapazität einer Festplatte in Bits angibt. Shannons Bits dagegen sind die kleinsten digitalen Informationseinheiten, 0 oder 1, sozusagen die Atome der Information. Und die Kraft dieser Atome erobert die Welt. Wird alle Information digitalisiert, also in Nullen und Einsen gewandelt, kann alles auf die gleiche Weise übertragen werden. Für die Kommunikationsindustrie ein Gottesgeschenk. Jochen Viehoff, Kurator am Heinz-Nixdorf-Museumsforum.
Heute ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit unserem Smartphone Bilder, Musik, Texte, alles Mögliche übertragen können. Aber diese Vorstellung, Medien in digitaler Form zu nutzen, um eben die Übertragung effektiver und sicherer zu machen, das ist sicherlich die Idee von Shannon gewesen.
Sicherer, weil 0 und 1 sich so deutlich unterscheiden wie Schwarz und Weiß, an und aus. So kann der Empfänger die exakte Ursprungsinformation immer rekonstruieren und kann außerdem noch Übertragungsfehler korrigieren und die Daten komprimieren. Notwendig für die beginnende Raumfahrt, aber überlebenswichtig im Krieg, wenn die Kommunikation mit ferngelenkten Waffen absolut sicher verschlüsselt werden muss.
Das war genau die Zeit, in der man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich eine Rakete nachlenken, wenn sie schon abgeschossen wurde, ohne dass das der Feind auch kann.
Shannons Theorie hatte sämtliche Übertragungsprobleme endgültig gelöst. Als ein Kollege fragt:
Was machst du nun, Claude? Da antwortete er: Nichts. Was zu tun war, habe ich getan. Mehr mache ich nicht.
In der Tat, große Theorien folgen nicht mehr. Er heiratet seine zweite Frau Betty, schweigt weiter über seine Militär- und Geheimaufträge, wechselt 1956 als Professor von den Bell Labs an die Universität, wird oft und hoch geehrt und kommt der Wissenschaftswelt schlichtweg abhanden. Heiter resümiert er:
Ich habe viel Zeit mit vollkommen nutzlosen Dingen verbracht.
Darunter seine skurrilen Maschinchen, Einradfahren und Jonglieren. Und sein geliebter Dixieland Jazz. Ende der 1980er Jahre erkrankt der genial verspielte Mathematiker an Alzheimer. Der Mann, der seine Maus Theseus mit einem elektrischen Gedächtnis versah, verliert sein eigenes. Claude Elwood Shannon stirbt Anfang 2001. Jahrzehnte zuvor hatte er ein besonderes Maschinchen gebaut, die ultimative Maschine, die Ein-Bit-Maschine.
Ein kleines Holzkästchen, vorn ein Schalter auf 0. Schaltet man auf 1, ertönt ein zorniges Brummen, der Deckel öffnet sich, eine Hand greift heraus, stellt den Schalter zurück auf 0, verschwindet wieder und der Verschluss fällt zu. Mit der Endgültigkeit eines Sargdeckels. Das Geräusch verstummt. Stille.
Das Spiel ist aus.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs Bit im Juli 1948. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.